ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer sind auf jeden Fall schon ausgeschlafen. Hier kommen schon die ersten Mails ins Studio, bevor wir was gesagt haben. Marcel schreibt uns gerade, hallo Nicole, heute Morgen schon die Zähne geputzt. Gruß Marcel. Ja, kann ich beantworten mit ja. Und du hast wahrscheinlich gelesen, um was es geht. Es geht nämlich um die Zähne. Ich darf ganz herzlich unseren Gast vorstellen, Huma Kustermann. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Zahnärztin mit eigener Praxis für Kinder und Jugendliche in Rottweil. Wenn wir jetzt gerade über Zähneputzen sprechen, was ist denn das, was am häufigsten falsch gemacht wird?
Am allerhäufigsten ist falsch, dass man sich gar nicht richtig vorstellt, was man da macht. Ja, weil wenn man nicht weiß, was man da tut, dann hat man auch keine Chance, das richtig zu machen. Das heißt, am besten ist man, man macht erstmal sowas wie eine kleine Regie für sich. Was tue ich denn da eigentlich? Also? Ich stelle mir zum Beispiel vor, okay, ich putze mir jetzt die Zähne und es ist so eine Kammer mit ganz vielen weißen Blöcken da drin und die stehen eng aneinander. Sie sind Kuscheltiere, wie mein Prof es zu sagen mochte. Und da sie eng aneinander stehen, ist auch gerne was dazwischen. Also ich gehe erstmal da durch und mache erstmal die Zahnzwischenräume sauber. Und nachdem ich das sauber gemacht habe, sollte ich das natürlich ausspucken. Dann spüle ich nochmal erstmal aus. Und dann habe ich schon mal die Zahnseide benutzt. Und dann heißt es, okay, ich habe Flächen, die ich putzen möchte. Und wenn man sich vorstellt, dass der Zahn einen Zahnhals hat und eine Spitze oder eine Kante hat, dann kann man den schön und sagen wir Zahnfleisch auch, dann sagen wir von rot nach weiß. Und wenn man weiß, was man denn da tut, dann tut man sich leichter.
Das kennt man alles noch so aus den Zeiten von Karius und Baktus.
Genau.
So gibt's sie noch?
Ja, leider.
Wieso leider?
Weil es, also inzwischen sagt man dazu, das gehört zu Schwarzpädagogik, dass es mehr Angst einflößen ist, als irgendwie einladen zum Zähneputzen. Man kann sich natürlich darüber streiten.
Die Motivation ist wichtiger.
Die Motivation ist wichtiger.
Das machen Sie ganz regelmäßig. Darf ich Sie fragen, wann Sie das erste Mal im Leben eine Zahnbürste in der Hand hatten?
Also bewusst und dass ich mich wirklich daran erinnere, da war ich circa 12 Jahre alt. Ne? Und die habe ich tatsächlich von meiner Tante bekommen. Sie kam zu Besuch. Ich bin in Meganga in einem kleineren Ort aufgewachsen.
In Kamerun?
In Kamerun, genau. Und sie kam praktisch von Douala, das ist die Wirtschaftshauptstadt von Kamerun, hat uns besucht im Dorf und hat uns tatsächlich Zahnbürsten und eine Colgate-Zahnpasta gebracht.
Das war da wahrscheinlich erstmal etwas, was man noch gar nicht kannte. Wenn Sie sagen, Sie waren 12, wie haben Sie sich dann vorher die Zähne geputzt?
Naja, also wir haben uns mit, also bewusst, dass wir uns jetzt die Zähne putzen, das haben wir nicht gemacht, aber wir haben ziemlich viel Zuckerrohr gegessen und ziemlich viel faseriges Obst, aber nicht mit der Absicht, sich die Zähne zu putzen.
Zuckerrohr klingt ja schon mal gleich Zucker, also schlecht wegen Karies, oder?
Nicht unbedingt. Also es ist ja auch so, dass es ist nicht der Zucker, der direkt auf den Zahn geht und die Karies bewirkt, sondern der Zucker wird abgebaut und die Säure, die daraus entsteht, greift den Zahn an und die Karies entsteht. Und wenn man zum Beispiel Zuckerrohr isst, es ist auch sehr flüssig, ja, es ist sehr wasserhaltig und es ist sehr faserig, dann findet tatsächlich eine mechanische Reinigung der Zähne statt und auch man kriegt Flüssigkeit und es ist ja auch nicht das Einzige, was man zu sich nimmt an dem Tag.
Flüssigkeit und Speichel ist dann wieder gut, um Karies zu vertreiben, glaube ich.
So ist das.
Huma Kustermann ist bei uns Zahnärztin aus Rottweil mit eigener Kinder- und Jugendpraxis und mit eigener Hilfsorganisation. Sie fahren regelmäßig nach Kamerun. Dort sind Sie aufgewachsen, haben wir gerade schon gehört. Wir wissen ja im Grunde nichts über Kamerun. Dort herrscht ein Bürgerkrieg seit 2016. Wir haben von Armut vielleicht mal was gehört. Was ist das für ein Land, in dem Sie aufgewachsen sind?
Kamerun ist das Afrika en Miniature, also das kleine Afrika. Wir haben 5 Klimazonen. Wir haben reiche Gegenden, also an was Bodenreichtum angeht. Kamerun ist eine ehemalige deutsche Kolonie. Nach dem Weltkrieg ist Kamerun in 2 geteilt worden, also Englisch und Französisch. Dann haben wir die Wiedervereinigung gehabt, 1960, 61. Und heute ist Kamerun, sage ich mal, in Afrika eine der ärmsten Länder. Hungersnot wird tatsächlich nur in 3 Gebieten in Kamerun registriert, also im Norden Teil, Osten und Westen denn auch. Aber das sind Regionen, in die Flüchtlinge zum Beispiel aus den Nachbarländern hereinströmen, aus der Republik Zentralafrika zum Beispiel in die Region hinein, wo ich geboren bin. Bei Tschad, da herrscht leider Boko Haram, die machen Unordnung dort. Und im Nordwesten Kameruns, da geht es darum, dass der englische und der französische Teil sich in die Wolle kriegen, weil die sich nicht darüber einig werden, ob sie zusammenbleiben wollen oder nicht. Ansonsten ist Kamerun ein sehr friedliches Land, ein wunderschönes Land. Und wir haben die Atlantikküste und das Essen schmeckt am besten dort.
Ja, Sie strahlen gerade richtig, wenn Sie über Kamerun erzählen. Wie ging denn Ihr Weg? Wir haben jetzt gehört, Sie sind dort aufgewachsen. Sie haben in Ulm Zahnmedizin studiert. Wie kam es dazu?
Zufällig. Also ich bin in Kamerun groß geworden. Ich habe das Abitur dort gemacht, habe Lebensmitteltechnologie studiert. Anschließend wollte ich in Kamerun bleiben und auch dort arbeiten. Mein Vater hat entschieden, dass ich nach Deutschland kommen sollte. Ich habe mich beworben. Ich wollte eigentlich Brauereiwissenschaft studieren.
Echt?
Ja, wir haben das Bier trinken von den Deutschen gelernt. Und wir praktizierten das auch ziemlich gekonnt.
Ja. Da gibt es vielleicht noch eine zweite Karriere. Wahrscheinlich werden Brauereimeisterinnen auch gesucht.
Oh ja, also da würde ich auf jeden Fall mitmachen wollen noch. Ja, und dann habe ich wirklich tatsächlich über 30 Bewerbungen geschrieben an Universitäten und habe eine einzige Zulassung bekommen, und zwar zu Zahnmedizin nach Ulm. Und dort habe ich dann 5 Jahre studiert. Und es war eine sehr spannende Zeit denn auch für mich.
Hat Ihnen das denn persönlich gefallen, wenn Sie sagen, der Vater hat entschieden? Es ist ja manchmal so, ja, da kann man sich nicht widersetzen, könnte ich mir vorstellen, in der Kultur bei Ihnen. Sie mussten das also machen. Haben Sie es widerwillig gemacht?
Ja, eh schon. Also meine freiwillige Entscheidung wäre eher gewesen, zu Hause bei meiner Mama zu bleiben. Also von den Kindern meiner Mutter war ich diejenige, die mehr an ihr hing. Ja, es war für mich sehr schwierig, mich von ihr zu trennen. Mit meiner Mama meine ich meine Oma, bei der ich groß geworden bin auf dem Land. Und ja, also ich hätte es nicht unbedingt gewollt. Und inzwischen bin ich sehr froh, dass mein Vater das so entschieden hat. Und ich merke auch, dass er weitsichtiger war in der Hinsicht als ich. Aber damals war es für mich keine leichte Entscheidung.
Sicherlich auch ein Kulturschock, als Sie in Ulm ankamen, oder?
Ja, also an was der Kulturschock angeht, es ist wahrscheinlich so, dass für viele junge Menschen dass der Schock, also der schockierende Moment bleibt ziemlich lang aus. Man geht offen auf die Welt zu und nimmt die Sachen so an, wie sie sind. Ja, also das, was eher schwierig war, war die lange Zeit, die ich gebraucht habe, um die Spielregeln der Gesellschaft hier zu verstehen, um mich auch integrieren zu können.
Huma Kustermann ist bei uns, Zahnärztin aus Rottweil mit eigener Hilfsorganisation. Sie unterstützen Menschen in Kamerun. Das haben Sie schon während Ihres Studiums in Ulm gemacht. Wie ist es damals entstanden?
Mehr oder weniger zufällig. Es war so, dass als ich nach Deutschland zum Studieren kam, hatte ich kein Stipendium und ich hatte auch keinerlei Unterstützung von zu Hause. Ich war darauf angewiesen, mir das Studium durch Jobs selbst zu finanzieren. Und somit war es auch nicht möglich für mich, nach Hause zurückzufliegen, um Urlaub zu machen, weil ich mir das einfach gar nicht leisten konnte. Und ja, in der Not wird man dann halt sehr kreativ.
Erfinderisch.
Erfinderisch. Ja. Und so kam ich denn auf die Idee, also über die Empfehlung von einem anderen Kommiliton, mich an eine Organisation zu wenden, die Operationseinsätze in Kamerun macht, um mitzuhelfen. Ich habe mich denn an sie damals gewendet und auch gesagt, also und auch gefragt, ob es in Ordnung wäre, dass nach dem Einsatz, dass ich erst bei meiner Familie noch bleibe, bevor ich zurückkomme. Und so hat sich das eingebürgert, dass ich jedes Jahr mitgeflogen bin. Ich habe übersetzt, ich war so ein bisschen das Mädchen für alles. Und dann konnte ich auch bei meiner Familie sein.
Sie konnten es miteinander verbinden. Wie ist denn das in der Versorgung in Kamerun? Gibt es dort so Zahnkliniken? Vermutlich nicht. Wie versorgen Sie die Menschen dort?
In den größeren Städten gibt es inzwischen Zahnärzte, die auch vor allem im Ausland ausgebildet worden sind. Auf dem Land gibt es keine Zahnärzte und in der Region, aus der ich herkomme, gibt es auch gar keine Zahnärzte. Wir haben in der Hauptstadt der Region Adamawa, das ist ein Bundesstaat in Kamerun, da gibt es eine norwegische Klinik, also von Missionaren als Träger. Und dort gibt es einen Zahnarzt, der angestellt ist. Und er ist aber auch nicht von dort, sage ich mal. Und es ist dann auch so, dass für mich damals war, am Anfang, wie gesagt, erst nur Urlaub machen. Aber danach bin ich in die Pflicht genommen worden auch, weil ich die Einzige bin aus der Region, die Zahnmedizin studiert hat.
Und das schafft ja sicherlich auch erstmal Vertrauen, wenn jemand aus der Region wieder dorthin kommt. Was sind das für Patienten, die dorthin kommen? Sie haben sich da fokussiert auf bestimmte Bereiche. Welche?
Wir behandeln Menschen, die Gesichtsfehlbildungen haben, die Lippenkiefer, Gaumenspalten haben. Ich selber bin Zahnärztin, wie gesagt, von Ausbildung. Also das ist ein Fachgebiet, was jetzt woanders eingelagert ist. Aber ich habe mir es eineignen müssen, weil sich alleine auf die Zähne zu konzentrieren, das wäre, sage ich mal, da würde ich den Bedarf vor Ort nicht gerecht werden damit. Die Menschen, die wir behandeln, sind Menschen, die sich sonst keine medizinische Versorgung leisten können, weil wir haben keinerlei Krankenkassensysteme in Kamerun. Da muss man alles selber bezahlen.
Sie fokussieren sich jetzt auf Gaumenspalten, Lippenspalten und Gesichtsfehlbildungen. Kommt das in Kamerun besonders häufig vor?
Nein, es kommt nicht besonders häufig vor in Kamerun. Das, was besonders in Kamerun ist, ist dadurch, dass es keine Ärzte gibt, die kontinuierlich operieren. Jetzt zumindest vor ein paar Jahren, als wir angefangen haben, zumindest nicht, ist es so, dass die Befunde sehr lang andauern, bis jemand sie entdeckt und die Patienten versorgt werden.
Zahnärztin Huma Kustermann ist bei uns in SWR1. Leute, Sie haben im Januar einen kleinen Jungen aus Kamerun mit nach Deutschland gebracht, Daniel. Können Sie mal beschreiben, wie Sie ihn angetroffen haben?
Daniel ist ein kleiner Junge aus Meganga, aus der Stadt, aus dem ich selber herkomme, aus Kamerun. Daniel ist uns vorgestellt worden mit dem Verdacht auf eine Schilddrüsenerkrankung. Es war an einem Abend, wir sind von meinen Eltern zurückgekommen und das Kind sollte uns vorgestellt werden. Wir sind in die Berufsschule gelaufen, die unsere Organisation in Kamerun betreibt. Und dort habe ich ihn das erste Mal getroffen. Es war für mich ein Moment, sage ich mal, ein sehr besonderer Moment, weil ich habe ihn nicht als Ärztin angetroffen und untersucht. Plötzlich stand ein Kind vor mir und ich als Mutter und als, sage ich mal, Mensch auch. Und es war so schockierend für uns, weil er wirklich zu ersticken drohte und uns klar war, hier geht es nicht um eine Spalte zu schließen, wie bei den meisten Patienten, die wir antreffen werden. Hier wird es um Tod oder um Leben bei diesem Kind gehen.
Er hat eine Geschwulst. Wo?
Er hat ein Neuroblastom, heißt das, und es ist auf der linken Seite von seinem Hals. Das ist erschienen das erste Mal, wie seine Eltern es beschreiben, mit 2 Jahren ungefähr. Und 3 Jahre lang ist dieses Geschwülz immer mehr gewachsen. Als wir ihn angetroffen haben, hat dieses Geschwülz ungefähr 4 Kilo gewogen und das gesamte Kind 17 Kilo.
Ja, Wahnsinn. Ja. Wie ging es Ihnen in dem Moment, als Sie ihn kennengelernt haben?
Wie ich Ihnen sagte, also es war für uns sehr ergreifend. Es war meine allererste Reise überhaupt ohne meine Kinder. Ich habe 3 Söhne. Der Jüngste ist 6 Jahre alt. Und es war das erste Mal, dass mein Mann und ich ohne unseren Jüngsten geflogen sind. Und als wir dieses Kind gesehen haben, in dem Modus, sage ich mal, dass wir selber so einen kleinen Sohn haben, da ist uns wirklich, es war für uns sehr, sehr ergreifend. Wir sind sofort drauf und dran gewesen, diesem Kind unbedingt helfen zu wollen.
Ja, und wie war er, in welchem Zustand? Er wusste, Hilfe naht. Aber als Kind registriert man ja oft gar nicht, wie schlecht es um einen steht.
Für ihn selbst war es eher so, dass er sehr verängstigt war. Er hatte die Erfahrung bereits gemacht, dass er andere Therapeuten getroffen haben, die ihm wehgetan haben, die mit Spritzen angerückt sind und so weiter. Für seine Eltern war wirklich das Hilfe naht. Sie haben auf uns gewartet, wie man wie ein Ertrunkener auf eine Boje wartet, weil sie mit diesem Kind schon 3 Jahre lang zu verschiedenen Ärzten gefahren sind. Und dann haben sie gehört, jetzt kommt eine Truppe aus Deutschland und das sind Spezialisten. Und für sie war das der letzte Anker.
Sie haben dann entschieden, ihn mit nach Deutschland zu nehmen. Ihre Organisation ist rein spendenfinanziert. Wie haben denn Kliniken, wo Sie sich vorgestellt haben, reagiert?
Oh je, das war für uns das, was wirklich schockierend war. Und es ist auch recht richtig so, aber wir haben damit gar nicht gerechnet. Es wollte uns keine Klinik haben. Wir hätten auf Vorkasse gehen müssen, weil der Daniel ist hier nicht versichert. Es musste sich jemand verbürgen für ihn. Das haben wir gemacht als Person, haben wir uns verbürgt dafür. Aber es war von allen Kliniken angefordert, dass wir eine Vorkasse leisten. Und es waren Beträge zwischen 250 und 500.000 Euro.
Boah. Und Sie haben es zusammenbekommen?
Inzwischen haben wir 2/3 der gesamten Summe zusammenbekommen, nachdem die Universität Klinik Tübingen ihn aufgenommen hatte, ohne dass wir auf Vorkasse hätten gehen müssen. Er war ein Notfall. Aber die Entscheidung der Universität Tübingen bzw. der Ärzte, die mit uns gesprochen hatten, ihn aufzunehmen, ist, würde ich heute sagen, auf einer sehr persönlichen Ebene auch entschieden worden, weil sie auch diesem Kind helfen wollten.
Wissen Sie, wie es Daniel heute geht?
Ja, dem Daniel geht es zunehmend gut. Der Daniel gewinnt jeden Tag an wirklich Lebenskräfte. Ich habe vorhin Ihren Kollegen gesagt, dass der Daniel erlebt jetzt seine Geburt wieder. Nur, dass wir unsere verschlafen haben oder wieder verdrängt haben. Aber seine erlebt er wieder ganz live. Es ist sehr hart für ihn. Er steckt sehr viel weg, aber er macht das richtig gut.
Sind seine Eltern bei ihm?
Sein Papa ist bei ihm. Sein Vater ist bei ihm, ist sehr liebevoll zu ihm und ist eine enorme psychische Unterstützung für ihn.
Also und dank der Hilfe durch die Spendengelder, die eben auch hier in Rottweil und in der Region angekommen sind für Daniel. Dickes Dankeschön kann man an dieser Stelle auch
unbedingt
sagen.
Es sind über 4.000 Menschen inzwischen und ich kriege momentan wirklich auch die Gänsehaut, wenn ich das ausspreche. Es ist das Leben, was diese Menschen diesem Kind schenken. Es ist nicht eine Operation, das ihm geschenkt wird.
Hier können Sie die Zahnärztin löchern. Huma Kustermann ist heute Vormittag bei uns. Und aus Ravensburg kommt eine Frage rein von Benedikt Jahnke. Macht es einen großen Unterschied, ob man die Zahnzwischenräume vor oder nach dem Putzen mit der Bürste reinigt? Was sagen Sie als Expertin?
Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, vor dem Zähneputzen die Zahnzwischenräume zu reinigen. Es geht einfach nur darum, dass wenn man sich vorstellt, dass die Zahnzwischenräume ungefähr 1/3 der gesamten Zahnoberfläche ausmacht, wenn man die anderen Flächen putzt, reinigt, also ausspült, anschließend den ganzen Schmutz aus den Zwischenräumen rausholt und so ins Bett geht, dann hat man nicht wirklich viel erreicht. Aber wenn man hergeht und sich erstmal den Schmutz zwischen die Zähne rausholt, ausspült, vielleicht nochmal Zähne putzt, dann ist man meistens besser dran.
Es gibt ja so viele Hilfsmittel für die Zahnzwischenräume. Mhm. Von der Zahnseide bis zu den kleinen Bürstchen. Und dann gibt es mit Haken und mit aus Plastik, aus Metall. Haben Sie da Vorlieben, was besonders gut ist?
Es ist sehr individuell. Ne? Es ist so, dass diese ganze Hilfsmittel, ich sag immer wieder das von meiner Mutter, wenn die Auswahl groß ist, dann fangen die Schwierigkeiten an. Ja. Um sich da festzulegen, bräuchte man tatsächlich die Beratung von einem Experten. Ja, also nicht jeder braucht die gleiche Zahnseide, nicht jeder braucht die gleiche Zahnzwischenraumbürste. Deshalb am besten wirklich sich von seinem Zahnarzt oder von der Zahnarzthelferin beraten lassen. Und dann wird man schon das, was für einen das Richtige ist, heraussuchen.
Können wir denn vielleicht so ein paar Grundregeln rausfinden? Bei der Zahnseide gibt es ja einmal die gewachste und dann die Floss, heißt sie, glaube ich. Mhm. Ist da eine besser als die andere oder auch nicht?
Es geht darum, also die Zahnseide wurde gewachst überhaupt, weil es Menschen gibt, die sehr enge Zahnzwischenräume haben. Und bevor sie bei der ungewachsenen Zahnseide sich ständig abreißen lassen, sollten sie die gewachste nehmen, um überhaupt zwischen die Zähne zu kommen.
Ah, für die engen Stellen die gewachsene.
Genau, das ist ein Gleitmittel sozusagen. Und die Industrie ist hergegangen und hat dieses Gleitmittel genutzt, um dem auch noch Fluorid hinzuzufügen. Wie wirksam das ist, steht auf dem anderen Blatt. Aber das Wachs ist eigentlich nur als Gleitmittel, damit die Zahnseide zwischen die Zähne kommen kann.
Wenn Sie gerade sagen, wie wirksam das ist, steht auf dem anderen Blatt. Also ist das Fluorid nicht hilfreich? Im Kindergarten, kann ich mich erinnern, gab es immer noch diese kleinen Fluorid-Tabletten.
Oh, es geht. Ich habe jetzt gerade nur das Fluorid, was auf der Zahnseide draufsteht. Aber Fluorid ist das einzige Mittel, was nachweislich gegen Karies ankommt. Deshalb Fluorid unbedingt.
Also Fluorid, ist das automatisch in jeder Zahnpasta drin?
Nein, oder? Nein. Es gibt Hersteller, also die Dosierung variiert sehr stark. Und dann von Hersteller, es gibt Hersteller, die Zahnpasta mit Fluorid und es gibt Hersteller, die auch ohne machen, also produzieren. Deshalb, wenn man sich eine Zahnpasta kauft, wirklich lesen, ob sie fluoridhaltig ist oder nicht und wie viel Fluorid drin ist. Weil es gibt auch da ganz klare Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Zahnheilkunde, wie viel Fluorid in welchem Alter empfohlen wird.
Gibt es da so eine Richtlinie? Also was wäre im Erwachsenenalter im Vergleich zum Kindesalter?
Also bei den, sagen wir mal, Kleinkindern ist die Dosierung von Fluorid bei 500 ppm. Bei, bei Kindern bis 4 Jahre bei 1000 ppm, bei Schulkindern 1400 ppm und bei Erwachsenen auch 1400 ppm.
Okay. Die Industrie macht es den Eltern nicht leicht. Huma Kustermann, das sagen Sie als Kinder- und Jugendzahnärztin, wenn es um Vorbeugung von Karies geht. Was genau macht die Industrie?
Die Industrie produziert sehr verführerische Verpackungen, verpackt Dinge, von denen sie wissen, dass es überhaupt nicht gesund ist, dass ein Kind das eigentlich gar nicht zu sich führen sollte und findet auch immer wieder Wege, das den Eltern als gesund auch noch irgendwie verkaufen zu wollen. Und das ist überhaupt nicht fein.
Ja. Wie gehen Sie denn als Zahnärztin vor, wenn Sie dann Patientinnen oder Eltern von Patientinnen und Patienten fragen, was essen Sie?
Wir haben ein spezielles Programm entwickelt in der Praxis, das heißt Eat a Smile. Wir haben das mit einer Psychologin zusammen entwickelt. Und zwar, wir haben einen Kaufmannsladen. Und die Eltern sitzen dann vor diesem Kaufmannsladen mit ihren Kindern zusammen und wir fordern sie auf oder wir bitten sie darum, das zusammenzustellen, was sie so am Vortag gegessen haben oder was sie eingekauft haben. Und so können wir überhaupt sehen, was sie so kaufen und dann gehen wir das mit ihnen durch. Und dann können sie das selbst hinterfragen, was sie da genommen haben. Ob das denn auch richtig ist.
Was gibt's bei Ihnen zu kaufen? Nur die gesunden Sachen oder querbeet?
Querbeet. Also wenn die Kinder auch noch dabei sind, dann ist es sehr schwierig, sage ich mal, uns was vorzumachen. Ja. Also da wird wirklich querbeet eingekauft. Aber was sehr auffallend ist, ist tatsächlich, dass viele Kinder und vor allem junge Eltern sich sehr nach der Verpackung und nach dem Werbeversprechen der Industrie denn orientieren. Und oft ist es einfach falsch.
Ja, Werbeversprechen, hier ist Milch drin und dann ist aber doch jede Menge Zucker drin, sowas kennt man ja, ne?
Oder zuckerfrei und dann ist doch also ein Zuckerersatzprodukt drin, was aber andere Nebenwirkungen mit sich bringen, die überhaupt nicht erwähnt werden. Oder dann wird suggeriert zum Beispiel, dass mehr von irgendeiner Vitaminart drin ist oder dass angereichert wurde und dabei braucht es das Kind auch gar nicht. Es ist auch tatsächlich so gemacht worden, aber es braucht es auch gar nicht.
Sind denn in Sachen Karies manche Kinder mehr gefährdet als andere?
Ja, also es gibt bestimmte Befunde, also wie zum Beispiel das, was jetzt auch bekannt ist als Kreidezähne. Kinder, die an Kreidezähne leiden, sind gefährdeter oder die andere Befunde haben wie eine Schmelzfehlbildung oder eine Fehlbildung vom Zahnbein, die sind dann viel gefährdeter. Ne? Aber von der Zahnhartsubstanz an sich, wenn sie gesund zur Welt gekommen sind, haben alle die gleiche Ausgangsposition.
Sie haben jetzt die Kreidezähne gerade erwähnt. Das ist etwas, was man immer mal wieder in den Medien auch hört. Was genau verbirgt sich dahinter?
dahinter verbirgt sich quasi, dass also ich versuche das in ganz einfachen Worten,
ja, unbedingt.
Deshalb bitte ich meine Kollegen darum, nicht zu scharf hinzuhören. Also es geht hauptsächlich darum, dass bei der Schmelzbildung, der Schmelz ist die harteste Substanz, die wir haben, und die besteht aus Mineralien. Und wenn in dem Schmelz organisches Material mit eingebaut wird, dann ist dieser Schmelz nicht mehr hart genug. Und es geht darum, dass wenn der Schmelz denn mit organischen Materialien versehen ist, dann wird er brüchig, dann ändert er auch die Farbe, dann ist er eher bräunlich verfärbt und nicht mehr weiß und strahlend und nicht mehr spiegelglatt. Dann ist er auch eher porös, also eher rau, dann ist er eher matt. Und diese matte Oberfläche ist ein wunderbarer Platz, auf dem sich also Bakterien aufhalten, auch gesunde Bakterien, die in der Mundhöhle sind. Und da sie dort sich einnisten sozusagen, haben sie mehr Möglichkeit, dort die Kohlenhydrate, den Zucker zu verarbeiten. Und der Abfall von dieser Verarbeitung ist das, was Säure ist und die Zähne angreift und dann zu Karies ist. Oder die Zähne werden direkt von der Säure angegriffen, weil sie dann einfach sehr durchlässig sind.
Huma Kustermann ist bei uns in SWR1 Leute als Kinder- und Jugendzahnärztin. Wann haben Sie da das erste Mal von diesem Phänomen Kreidezähne gehört?
Schon im Studium. Also es ist ja so, dass in Deutschland haben wir tatsächlich wirklich eine der Top-Ausbildungen in Europa oder weltweit bestimmt. Und schon während des Studiums lernen wir das. Und das ist auch schon sehr früh, also schon in der Vorklinik.
Wie hat sich die Zahl der jungen Patientinnen und Patienten über die Jahre entwickelt? Also ich kann mich erinnern, in der Grundschule gab es jemanden, der hatte das, aber dann habe ich nie wieder davon gehört. Und jetzt hört man in den Medien immer mal wieder davon.
Ja, tatsächlich. Also das wird da auch unter uns Zahnärzte als die neue Volkskrankheit sozusagen mit bezeichnet, weil es zum einen medial eine sehr hohe Resonanz jetzt bekommt und zum anderen haben wir auch tatsächlich in der Praxis mehr damit zu tun. Und da ist es aber so, dass die Meinungen geteilt sind. Also auf der einen Seite haben wir eine große Regression, also einen großen Rückgang der Kariesprävalenz und deshalb fallen uns vielleicht mehr andere Befunde auf. Und auf der anderen Seite wissen wir ja noch nicht, woher genau diese Kreidezähne kommen. Deshalb denkt man auch, dass auf der anderen Seite könnte es wirklich so sein, dass es irgendwas Neues, also das heißt ja so schön immer umweltliche Einflüsse. Das weiß man aber noch nicht so ganz genau, was das ist. Es könnte aber auch sein, dass es irgendwas gibt in der Ernährung, in der Entwicklung des Menschen, die das denn irgendwie bewirkt.
Ist jetzt nur so schwierig, wenn wir nicht genau wissen, wo es herkommt. Wie können wir denn dann am besten vorbeugen? Ums Vorbeugen geht es ja gerade bei den Zähnen.
Bei dem Vorbeugen geht es da hauptsächlich jetzt darum, dass wir hergehen und sagen, okay, wir gehen nach dem Ausschlussverfahren. Ja, dass wir sagen, wir sind davon überzeugt, dass in der Ernährung jetzt zum Beispiel oder während der Schwangerschaft, wenn die Mutter bestimmte Noxen nicht ausgesetzt ist, also bestimmte Einflüsse nicht ausgesetzt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass bestimmte Dinge nicht eintreten. An was die Kreidezähne jetzt auch angeht, da wissen wir nicht, was das genau ist, aber wir hoffen, dass wenn in der Geburtsprävention da schon viel gemacht wird, weil die Zähne entstehen schon ab der 6. Schwangerschaftswoche. Manche Frauen wissen da noch nicht mal, dass sie schwanger sind. Wäre es wichtig, dass da schon in der Ernährung und auch in dem Verhaltensweise vorgebeugt wird. Und später dann in der Ernährung, weil da können wir viel machen, weil da sehen wir sie auch erst selber.
Ernährung ist ganz wichtig, haben wir schon mehrfach gehört heute Vormittag. Ihre Praxis wurde als Prophylaxe-Praxis, also für gute Vorbeugung und als Präventionspraxis von der Bundeszahnärztekammer mehrfach ausgezeichnet. Wie haben Sie sich das verdient?
Es ist, sage ich mal, interdisziplinäre Arbeit. Wir haben jetzt den Wandel, dass wir Zahnärzte nicht mehr nur Klempner sind. Wir müssen uns mit anderen Themen befassen. Wir müssen uns mit der Ernährung befassen. Wir müssen uns mit der Psychologie befassen. Und da haben wir uns in der Praxis Verstärkung geholt, sodass wir uns mit Ökotrophologen zusammengetan haben. Wir sind den Weg gegangen, dass wir die Pädagogik mit aufgenommen haben. Und mit der Kombination aus Ökotrophologie, Pädagogik und Zahnmedizin haben wir da einen recht guten Weg gefunden.
Humer Kustermann bei uns. Tabuthemen gibt es ja tatsächlich auch in der Zahnmedizin. Mundgeruch ist zum Beispiel so eins. Wie gehen Sie da als Zahnärztin vor?
Für mich ist es relativ leicht oder für die Zahnärzte, weil wir sind ja nicht die, die darunter leiden. Ja,
und ja, wenn die Patienten kommen, vielleicht schon.
Ja, das stimmt. Wir sind auch schon vor Corona immer mit Mundschutz bewaffnet gewesen und wir kennen es. Aber für die Patienten ist es tatsächlich was sehr, es ist sehr peinlich oft. Also sie sind auch sehr geplagt davon. Und wir freuen uns, wenn Sie das mit uns teilen und vor allem, wenn Sie sich darauf einlassen, da den Weg zu gehen, Lösungen für sich zu finden. Und die sind sehr unterschiedlich.
Ja, weil es ja vermutlich unterschiedliche Ursachen gibt. Wie gehen Sie da auf Ursachenforschung?
Es beginnt in der Regel mit einer Anamnese, mit allem anderen, was wir in der Medizin haben. Dann gucken wir, was bei ihm los ist. Es kann Rauchen sein, es kann irgendeine andere Art von Genussmittel sein. Es kann sein, dass er sehr gewürzt einfach ist. Also das kennen wir zum Beispiel von unseren Mitmenschen aus dem Mittelmeerraum oder auch aus den afrikanischen Ländern. Wenn wir viel Knoblauch oder viele andere Gewürze essen. Es kann aber auch sein, dass es damit hängt, dass sie Zahnfachentzündungen haben, dass diese Keime denn, sage ich mal, Toxine oder Dufte denn produzieren, die dazu führen, dass der Geruch entsteht. Oder es kann auch an der Zunge liegen.
Ja. Da gibt es dann den Zungenreiniger.
Da gibt es den Zungenreiniger.
Parodontose ist ja auch so ein Thema. Es gibt Zahlen, demnach sind wohl 8 bis 11 Millionen Menschen in Deutschland von einer schweren Parodontose betroffen. Was ist denn Parodontose genau?
Parodontitis ist die Erkrankung vom Zahnfach. Ne? Also der Zahn steckt sozusagen in unserem Kiefer und der steckt in einem Fach, der ist quasi eigentlich nur aufgehängt in diesem Fach und eine unserer Professoren bezeichnet es eigentlich als ein bisschen eine Lücke in der Körperanatomie oder Struktur, weil das ist der Bereich sozusagen, wo der Körper oder die Blutgefäße direkt in Kontakt mit der Außenwelt tritt. Ne? Und die Parodontitis entsteht quasi, wenn dieses Zahnfach erkrankt.
Ist es dann bei Parodontitis so, dass ein Zahn betroffen ist oder gleich der ganze Mundraum? Wie verhält sich das?
Nein, also es gibt Bereiche, die mehr befallen werden. Also das heißt, die Bakterien, die leben in dem Mundraum, die können von der Zunge ausgehen, die können von dem Zahnfleisch ausgehen. Es ist nicht so, dass es denn lokalisiert ist. Aber begrenzt gibt es Bereiche, in denen der Abbau deutlich zu sehen ist und in manche Bereiche weniger deutlich zu sehen.
Und dann hilft nur die spezielle Behandlung vermutlich.
Genau, dann hilft es eine Beratung, eine ausführliche Beratung, eine Behandlung, die ist auch sehr individuell und das machen dann die Zahnärzte, je nachdem wie die Befunde aussehen.
Hörerfrage von Marc kommt hier gerade rein. Meine Frage an Frau Doktor, sollte man den Mund nach dem Putzen zwingend ausspülen? Ich mache es schon seit Jahren nicht mehr, weil ich mal gehört habe, dass man mit dem Spülen auch den Schutz der Creme ausspült. Was sagen Sie?
Ich sage, sie macht es richtig. Nicht ausspülen ist tatsächlich so, dass man muss differenzieren in der Prophylaxe zwischen Kariesprävention und Zahnfach- und Parodontitisprävention. Bei Ausspülen, also das Medium, was die Zahnpasta transportiert oder der Wirkstoff, ist das Fluorid. Und das Fluorid wirkt lokal auf dem Zahn, auf die Zahnhartsubstanz. Und wenn man nach dem Zähneputzen ausspült, dann wird man dieses Fluorid tatsächlich los oder zum größten Teil. Und wenn man das behält, dann haben die Zähne eine größere Chance. Also dann werden sie sozusagen, dann masserieren sie da drin, dann werden sie eingelegt sozusagen.
Also lieber die Zahnpasta nicht ausspülen, dann kann ich mir die Mundspülung gleich sparen.
Nein, die Mundspülung, also wenn es eine Mundspüllösung für die Kariesprävention ist, ja. Die Mundspüllösungen, die gibt es in zwei Kategorien, sag ich mal grob eingeteilt. Die Mundspüllösung zum Beispiel wie Meridon oder alles, was Chlorhexidin beinhaltet, ist in der Regel gemacht worden, um die Prävention fürs Zahnfach zu machen. Und die andere Mundspüllösungen, wie zum Beispiel von Elmex, Kariesschutz und so weiter, ist für die Zähne denn und für die Kariesprävention. Und deshalb ist es so, dass wenn man ausspült, um Karies vorzubeugen, dann könnte man sich es tatsächlich ersparen. Wobei die Mundspüllösung besser durch die Zahn, also Zwischenräume geht.
Okay, wieder was gelernt. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute, Huma Kustermann.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.